Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
NFTs. Haben Sie auch schon mal überlegt, in so ein digitales Zertifikat zu investieren? Außer dem Kunstmarkt zieht da jetzt auch der Fotojournalismus nach. Die weltweit größte Nachrichtenagentur will so auf diese Art viel Geld einsammeln. Und wir fragen uns gleich, und auch andere fragen wir gleich, ob sich das auch für die Fotografen lohnt oder nur für die Agentur. Herzlich willkommen zum Kompressor. Die weltweit größte Nachrichtenagentur Associated Press plant, Pressefotos gewinnbringend zu versilbern, und zwar durch einen NFT-Marktplatz. NFT steht für Non-Fungible Token. Das ist eine Art digitales Zertifikat, das erstmal nicht mehr sagt, als dass dem Käufer oder der Käuferin ein bestimmtes digitales Stück Fotojournalismus dann gehört. Ab Ende Januar soll es diese NFTs für preisgekrönten zeitgenössischen und historischen Fotojournalismus geben. Und da dürften einige Fotografen hellhörig werden. Wir sprechen mit Heinrich Holtgreve, Journalist bei der Fotoagentur Ostkreuz. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Herr Holtgreve, Sie kennen sich ja mit NFTs aus. Sie haben sogar selbst schon einen erstellt. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie sieht der aus? Also was genau kann man da bei Ihnen kaufen?
Ja, also das NFT, was ich gemintet habe, um schon mal direkt das nächste Fachwort zu nennen, das sieht nach gar nichts aus, weil ein NFT gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja nicht nur non-fungible, sondern auch eigentlich non-existent. Das ist ja nur so ein digitales Zertifikat, aber es ist eigentlich mal ein Foto gewesen, was ich geschossen habe im März 2021 in Straßburg. Da ist nämlich ein Teil des Internets abgebrannt, ein Datacenter des Betreibers OVH. Und da habe ich mich dann in den Zug gesetzt von Hamburg und wollte mir das unbedingt mal angucken, weil mich immer interessiert, wie das Internet dann eigentlich so aussieht. Also die Häuser und die Kabel und die Gullideckel, wo unsere Daten so hin und her laufen. Und von diesem Bild habe ich dann sozusagen als performativen Akt ein NFT gemintet, aber es wurde bis heute noch nicht verkauft.
Er kann sich ja noch ändern. Also AP macht die Sache jetzt auf jeden Fall noch bekannter. Also NFTs haben ja den Kunstmarkt schon umgekrempelt, auch weil sich viele Galerien und Künstlerinnen da eine neue Einnahmequelle erhoffen. Also wenn jetzt AP auf den Hype aufspringt und einen Marktplatz für diese NFTs einrichtet, haben dann die Fotojournalistinnen, die Künstler sozusagen, wie Sie was davon?
Kommt drauf an. Wenn dann so eine Agentur wie die AP sagt, sie bietet bald NFTs an, dann muss man ins Kleingedruckte gucken. Und ich hoffe einfach mal, dass dann am Ende auch was bei den Menschen ankommt, wer das Bild gemacht hat. Ich habe in der Berichterstattung gesehen, also in der Pressemitteilung, die die AP rausgehauen hat, dass ein gewisser Anteil auch bei den UrheberInnen landen soll, aber das machen wir nicht transparent, wie viel.
Ja, kann man sich vorstellen, warum. Also es geht ja tatsächlich einfach darum, auch Geld einzusammeln. Ne? Nun sind diese NFTs erstmal ja nichts weiter als diese Art der Besitzzuschreibung. Würden Sie sagen, das hat dann Auswirkungen darauf, wie man diese oder wie wir alle diese Bilder, die ja auch wirklich wichtig für die Zeitgeschichte sein können, in Zukunft nutzen können?
Stand jetzt ist da ganz viel im Fluss. So ein NFT zu kaufen heißt erstmal nur so eine Flasche mit Luft zu kaufen. Also das ist einfach nur ein Zertifikat, wo man sagen kann, das gehört mir. Und das ist dann meinetwegen verknüpft an ein JPEG oder auch an eine Idee. Also man kann ja auch den Sonnenaufgang in meinem Schlafzimmer als NFT minten. Schreibt man dann halt dazu, dass es das sein soll, und dann ist es das halt. Da geht es auch ganz viel um Vertrauen oder um Glaube, dass sich dann dahinter auch sozusagen eine Ware verbirgt. Und bei Bildern und bei Nachrichtenmaterial ist man ja auch schnell bei Nutzungsrechten. Also wer darf wann welches Bild wo wie verwenden? Darauf zielt ja auch Ihre Frage, glaube ich, auch
ganz
ab.
Genau.
Also, und das ist ja auch eine juristische Frage. Und da ist meines Wissens ein NFT nicht zu verwechseln mit einem Nutzungsrecht, was man erwirbt.
Das heißt, klar, also die Fotos wandern nicht danach ins Archiv und dürfen nicht mehr genutzt werden, außer vom NFT-Besitzer, sondern das wird weiterhin ganz normal überall benutzbar sein, natürlich von demjenigen, der die Bildrechte hat. Trotzdem sehen viele diesen NFT-Hype kritisch und sagen, das ist eine Blase, eine Verschwendung von Ressourcen. Auch der Tweet, mit dem AP jetzt diesen Marketplace angekündigt hat, der wird eigentlich fast nur negativ beurteilt, kommentiert. Wie erklären Sie sich das? Ist da einfach viel Desinformation im Spiel oder wie kommt das?
Also der Backlash, der Gegenwind gegenüber dieser Ankündigung und gegenüber NFTs generell, der ist real und der basiert auch auf echten, validen Kritikpunkten. Zum Beispiel, dass NFTs und die dahinter stehenden Blockchains einfach wahnsinnig viel Strom verbrauchen. AP möchte gerne auf einer Blockchain das laufen lassen, die wenig Strom verbraucht, also die nach dem Proof-of-Stake-Modell arbeitet. Man kann auch sagen, dass die Idee eines NFTs und die Idee, sowas Nicht-Materielles zu handeln und dem einen Preis aufzukleben, dass es einfach wahnsinnig kapitalistisch ist. Und ich glaube auch gerade ich oder meine, wenn ich mich umschaue in die Fotojournalistinnenwelt, ist tendenziell antikapitalistisch geprägt, weil ich meine, wenn man irgendwie an ein brennendes Ölfeld fährt oder in Flüchtlingslager nach Moria, dann sieht man halt Auswüchse und Folgen des Kapitalismus und von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten. Also vereinen NFTs auf jeden Fall valide Angriffspunkte. Es gibt aber auch meiner Meinung nach was Positives, nämlich dass, nehmen wir mal den Kunstmarkt, man verkauft ein Bild, also eine Leinwand mit ein gemaltes Bild. Und das gibt's einmal, das habe ich einmal gemalt und dann hat das einen Preis und dann werde ich vielleicht erfolgreich und relevant und habe Renommee und dann wird das verkauft und der Galerist verkauft es dann weiter an eine Sammlerin und diese Sammlerin behält es erstmal 5 Jahre in ihrem Freeport Art Storage, wo sie keine Steuern zahlt und spekuliert und verkauft es 5 Jahre später weiter. Hm. Vorteil ist, so ein Gemälde gibt es nur einmal, also es ist schon inhärent in dem Medium, dass es nicht kopierbar ist. Bei Fotografie und bei Fotojournalismus ist das aber schon immer anders, weil Fotografie immer auch ein industrielles Medium war. Also sei es Film, sei es digital, man konnte Fotografie eigentlich schon immer beliebig reproduzieren. Und wenn man dann Richtung Journalismus denkt, mit zum Thema Nutzungsrechte, ist es so ein Kniff, um trotz der Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit trotzdem noch Geld damit zu verdienen, also ich als Fotograf. Oder wenn ich am Kunstmarkt teilnehmen würde, würde ich halt sagen, den Ausdruck meines Fotos gibt es nur 5-mal und danach zerstöre ich das negativ, sei es analog oder digital. Also es gibt schon diese Mechanismen, durch Verknappung Preise zu erhöhen. Und das setzt sich in diesem NFT-Markt fort. Aber ich wollte eigentlich einen Vorteil sagen. Der Vorteil liegt darin, dass bei den Wiederverkäufen von NFTs ich als Urheber, selbst wenn es der Zweit-, Dritt- oder Zehntverkauf ist, immer noch einen gewissen Prozentsatz am Erlös verdiene sozusagen. Das können traditionelle Kunstverkäufe und Lizenzverkäufe nicht bieten.
Das heißt aber, diesen Prozentsatz muss man sich da schon sichern vorher, ne? Also da muss man schon in Verhandlung treten.
Genau, das sollte man zwischenmenschlich tun. Ich als Fotograf müsste das mit meiner Agentur verhandeln, damit es auch im Vertrag steht. Und rein technisch würde sowas in den Smart Contract des NFTs geschrieben, in dem Moment, wo mein JPEG auf die Blockchain geladen würde.
Na dann, Sie haben es ja schon im Prinzip versucht und wer weiß, vielleicht nach diesem Gespräch gibt es ja einen Käufer. Auf jeden Fall, ja, ist das eine spannende neue Entwicklung und ich danke Ihnen für diese Einordnung, für diese Hintergründe.
Sehr gern.
Heinrich Holtgreve, Fotograf bei der Agentur Ostkreuz. Dokumentarfilme finanzieren, das war schon immer ein mühsames Geschäft, aber warum eigentlich in einem Land wie Deutschland mit Milliarden Gebühreneinnahmen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Diese Frage hat sich die Initiative Docs for Democracy einmal mehr gestellt und ein neues Finanzierungsmodell erstellt. Und darüber will ich jetzt mit Thorolf Lipp sprechen, Docs for Democracy Mitglied, Dokumentarfilmer und Chef der Produktionsfirma Arcadia. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Herr Lipp, nehmen wir mal Ihre Doku Starthelfer, in der es um Autowerkstätten in 3 früheren Ostblockländern geht. Was ist das Hauptproblem bei der Finanzierung dieses Films?
Also der lange Dokumentarfilm fristet in den öffentlich-rechtlichen Programmen schon seit vielen, vielen Jahren ein totales Nischendasein. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich aus der Produktion von eben langen, unformatierten Dokumentarfilmen quasi verabschiedet. Sie finanzieren in der Regel nur noch zwischen 20% und 30% solcher Filme. Den Rest muss ein Produzent mühsam zusammensuchen bei anderen, in der Regel Filmförderern, Unterstützern und natürlich spielt auch immer die Selbstausbeutung bei der Finanzierung eines solchen Projektes eine große Rolle. Mhm. Wenn man so spricht, dann hört sich das immer, ich weiß das aus vielen Jahren Verbandsarbeit, immer nach Lamentieren und nach Lamoyanz an. Ich finde es ganz wichtig an der Stelle, dass man sich mal die Zahlen insgesamt anschaut. Der Funktionsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist ja wesentlich Information, Bildung, Beratung, Kultur. Und das dokumentarische Genre spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und da rede ich jetzt nicht nur vom langen Dokumentarfilm, sondern da rede ich von allen dokumentarischen Sendungen zwischen 15 und 90 plus Minuten. Und ARD und ZDF investieren gerade einmal 1,5% ihrer kumulierten Gesamteinnahmen für dieses gesamte Genre.
Das hört sich sehr wenig an, aber bevor wir jetzt zu sehr in die Zahlen reingehen, will ich erstmal noch konkret an Ihrem Beispiel hören. Also wo hapert es da konkret an der Finanzierung? Wenn wir jetzt so einen Dokumentarfilm wie Starthelfer nehmen, den Sie ja gemacht haben oder machen wollen.
Naja, wenn ich jetzt zu einem Sender gehe damit, dann fängt es schon mal an mit der Frage, welcher der deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten fühlt sich für das Thema Osteuropa überhaupt irgendwie zuständig. So, wenn Sie aber das Glück hatten, dass Sie jetzt durchkommen bei einem Sender, dann kriegen Sie für einen Film, sagen wir mal, wenn es gut läuft, 30% des Produktionsbudgets. Das heißt, die anderen 70% müssen Sie mühsam dann bei anderen Förderern eintreiben. Da käme dann in diesem Fall das Medienboard in Frage oder je nachdem, wo Sie als Produzent sitzen. Sie dürfen ja auch nur in dem Bundesland beantragen, wo Sie sitzen. Sie brauchen also dann gegebenenfalls Co-Produzenten, die im Bundesland einer anderen starken Filmförderung sind. Und dann können Sie vielleicht noch bei der Bundesfilmförderung, bei der kulturellen Filmförderung beantragen. Mhm. Summa summarum brauchen Sie zwei Sender mindestens, besser drei, und zwei, drei Filmförderer. Das heißt, im Vorfeld, bevor so ein Projekt überhaupt in die Produktion gehen kann, sind Sie mindestens 1,5 bis 2 Jahre damit beschäftigt, so eine Finanzierung zusammenzuzimmern. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, dass man unter solchen Bedingungen nur sehr, sehr schwer, schnell und angemessen zum Beispiel auf soziale Veränderungen etc. reagieren kann, was ja aber oft notwendig ist. Das heißt, es führt an einer Reform des öffentlich-rechtlichen Systems in Deutschland einfach keinen Weg vorbei.
Und da genau setzen Sie eben mit Docs for Democracy an. Das führt ja auch schon im Namen, dass es um mehr, also um Demokratie wirklich geht. So begreifen Sie eben auch Dokumentarfilm, dass es eben zum medienvermittelten Demokratieprozess gehört. Aber damit wir jetzt ganz konkret werden können, also wo, an welcher Stelle setzen Sie da an und inwiefern würden Docs for Democracy diese Filmförderung so gestalten, dass es für den Dokufilm funktioniert?
Ich glaube, wir erleben weltweit, dass Demokratien einem Stresstest unterzogen werden. Nach der Analyse von nicht wenigen namhaften Soziologen, Medienwissenschaftlern, aber auch Medienpolitikern stehen wir schon kurz vor dem Punkt, an dem eine gemeinsame Informationsbasis, die aber der Ausgangspunkt für den demokratischen Prozess ist, eigentlich verloren geht. Und die Antwort auf diese Herausforderung kann im Grunde nur darin bestehen, möglichst schnell ein wirkmächtiges Gegengewicht zu schaffen. Es geht also mit anderen Worten darum, alle verfügbaren Kanäle so schnell wie es geht mit viel mehr Qualitätsinhalten geradezu zu fluten. Und da bin ich wieder bei den 1,5% der kumulierten Gesamteinnahmen der Sender, die heute für das gesamte dokumentarische Genre nur zur Verfügung stehen. Das muss mehr werden. Insofern sagt Docs for Democracy, wir wollen gänzlich neue Vergabe-, Auswahl- und Evaluierungsverfahren senderunabhängig, weil die Sender sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich als unfähig erwiesen haben, dem eigentlich klaren Funktionsauftrag, den die Politik ja formuliert, wirklich zu entsprechen. Das heißt, wir plädieren für einen partiellen Neustart. Mhm. Das würde unter anderem bedeuten, und damit knüpfe ich an Ihre Frage von vorhin an, dass wir wieder zurückkommen zu einem Modell der schnellen Vollfinanzierung dokumentarischer Inhalte. Also wenn ich als Produzent einem öffentlich-rechtlichen Auftrag folgend einen Stoff entwickle, dann kann es nicht sein, dass das wirtschaftliche Risiko auf mich als Produzent zu 100% abgewälzt wird, sondern dann muss es möglich sein, relativ schnell einen Entscheid für so ein Projekt von einer Stelle zu bekommen. Also das heißt, ich brauche eine Vollfinanzierung, um schnell in den kreativen Prozess einsteigen zu können. Das ist im Grunde der Kerngedanke.
Herr Lipp, Sie sind ja beileibe nicht der Einzige, der sich an diesem öffentlich-rechtlichen Vergabe- und Förderungssystem die Zähne ausbeißt. Also jetzt nur mal ganz, damit wir mal konkret sein können. Also wo wollen Sie vorstellig werden? Bei der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, und sagen so jetzt her mit der Kohle? Oder wie soll das funktionieren?
Nein, also Rundfunk ist ja Ländersache. Und auf Länderebene wird seit nun annähernd 10 Jahren, konkreter sind es 5, 6 Jahre jetzt über eine Novelle des Medienstaatsvertrags mit Blick auf Auftrag und Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender verhandelt. Das heißt, unsere Ansprechpartner hier sind die Medienstaatssekretäre in den Ländern. Das sind in der Regel die Chefs der Staatskanzleien. Und mit denen sind wir auch in Kontakt, noch nicht mit allen. Mit Claudia Roth habe ich auch schon gesprochen, bevor sie Staatsministerin wurde. Ich habe jetzt gerade um einen Termin nachgesucht bei ihr, weil auch Claudia Roth kann zum Beispiel im Rahmen ihres allgemeinen Einflusses natürlich als Beauftragte für Kultur und Medien, aber auch über die bundeseigene Filmförderung auch mithelfen, neue und andere Akzente zu setzen, zum Beispiel mit Blick auf Auswahlverfahren und Auswertungsstrategien. Denn ein anderer Punkt, der ja ganz wichtig ist, das würde ich gerne noch sagen, ist, dass wenn ich jetzt als Produzent einen Film mache, der nur teilfinanziert ist, dann bekommt die Öffentlichkeit quasi nur Teillizenzen. Das heißt, ich zeige diesen Film 2 Monate im Kino, dann wird er 2-mal gesendet und dann muss ich nach dem Motto Rara sunt cara diesen Film eigentlich hinter Bezahlschranken verstecken oder gleich ins Archiv stecken. Ich muss irgendwie versuchen, sozusagen noch Kapital aus diesem Film zu schlagen. Und da sind wir bei Docs for Democracy eigentlich, fühlen uns nahe der Idee öffentliches Geld für öffentliches Gut. Wir sagen, die kreative Leistung und die Produktion, quasi die Herstellungskosten, die müssen wirklich fair und angemessen, so umfassend wie möglich vorab vergütet werden, sodass der Film möglichst lange und möglichst umfassend der Öffentlichkeit wirklich auch zur Verfügung steht. Was nützt es uns, wenn wir tollen Qualitätsjournalismus haben, der aber nach wenigen Wochen in der Mediathek depubliziert werden muss, weil der Produzent irgendwie versuchen muss, die restlichen 30.000 Euro, die er braucht, um überhaupt zu einem Recoupment zu kommen, noch erlösen zu können. Und ja, das ist ein grundsätzlicher Webfehler in unserem öffentlich-rechtlichen Mediensystem.
Ihr Wort in Gottes Ohr. Die Initiative Docs for Democracy will die prekäre Lage bei der Finanzierung von Dokumentarfilmen beenden und hat konkrete Vorschläge auch vorgelegt, ist in Verhandlungen. Das war Mitglied und Filmemacher Thorolf Lipp. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank. Danke an Sie.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Hamburger Elbphilharmonie feiert heute ihr 5-jähriges Bestehen. Das Festkonzert des NDR Elbphilharmonieorchesters unter der Leitung von Alan Gilbert wird am Abend live im Internet gestreamt. Bereits gestern würdigte Hamburgs Bürgermeister Tschentscher das Konzerthaus als Leuchtturm der Musik- und Kulturstadt Hamburg. Intendant Lieben-Seuter verwies im Deutschlandfunk Kultur auf den internationalen Status der Elbphilharmonie und verglich die Besonderheit der Architektur mit dem Opernhaus von Sydney.
Was die musikalische Qualität betrifft, ist es natürlich eher der Musikverein, wobei der vom Image und von der Akustik ungefähr das Gegenteil ist der Elbphilharmonie, was ja auch schön ist, dass es so unterschiedliche Säle gibt, der wäre mit der Leishalle mehr verwandt. Aber es ist eindeutig so, dass die Elbphilharmonie in der Klassikbranche ein Must-Have ist, wo man aufgetreten sein muss, die man in seiner Biografie haben muss. Und so sind wir es auch eigentlich gewohnt, dass viele Künstler und Orchester ihre Tourneen nach den Möglichkeiten in der Elbphilharmonie ausrichten.
Der Intendant der Hamburger Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seuters. Die Kulturstiftung des Bundes hat zur Bewältigung der Corona-Pandemie weitere 17,5 Millionen Euro an Kultureinrichtungen zur Entwicklung digitaler Vermittlungsangebote vergeben. Insgesamt würden damit bundesweit 132 Einrichtungen aller künstlerischen Sparten sowie Gedenkstätten, Bibliotheken, soziokulturelle Zentren, Archive und Festivals mit jeweils bis zu 200.000 Euro gefördert, teilte die Stiftung in Halle mit. Die Mittel stammen aus dem 2020 vom Bund aufgelegten Sonderhilfsprogramm Dive-In. Zu den geförderten Institutionen gehören in diesem Jahr unter anderem das staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das feministische Archiv FFBITS. Der russische Regisseur Kirill Serebrennikov hat mit der Probenarbeit in Deutschland begonnen. Am Hamburger Thalia-Theater inszeniert er Tschechows Erzählung »Der schwarze Mönch«. Serebrennikov war 2020 in Russland wegen Veruntreuung von Geldern zu einer 3-jährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Jahrelang durfte er das Land nicht verlassen. Der Intendant des Thalia-Theaters, Joachim Lux, sagte im Deutschlandfunk Kultur, Serebrennikov sei ein Kunstarbeiter im besten Sinne.
Weil er nie, auch nur andeutungsweise, seine Situation beklagt hat, was jeder verstanden hätte, sondern er hat eigentlich immer nur über künstlerische Arbeit geredet. Und so ist es jetzt auch. Er ist ein Mensch, der wie ein Maler vielleicht, der vollkommen fokussiert ist auf die Kunst. Und wenn es ihm ermöglicht wird, wie jetzt, diese Kunst wieder ungebremst und ohne Einschränkungen auszuüben, dann ist er glücklich. Er ist einfach komplett bei sich und inszeniert jetzt.
Der Intendant des Hamburger Thalia Theaters Joachim Lux.
Einen in Radium getunkten Pinsel in den Mund nehmen, wer sowas macht, der würde heute als lebensmüde gelten. Schließlich ist Radium ein strahlendes und damit extrem gesundheitsschädliches Element. 1917 wusste man das in den USA eigentlich auch schon, benutzte aber trotzdem Radium-Leuchtfarbe, zum Beispiel für die Zifferblätter von Uhren. Etwa 4000 Frauen waren sogenannte Radium Girls. Sie bemalten Messinstrumente für Soldaten mit feinen Pinseln und nahmen die eben ab und zu auch in den Mund. Und viele starben an den Folgen der Strahlung. Der Comic Radium Girls, ihr Kampf um Gerechtigkeit, erzählt diese Geschichte. Stefan Mesch hat ihn für uns gelesen. Hallo.
Hallo.
Warum gab es denn diese Fabriken, obwohl klar war, dass Radium ungesund ist?
Ach so, Fabriken gab es sogar noch bis 1978. Doch selbst in den Jahren des Radiumbooms wurden landesweit insgesamt so ca. 190 Gramm verbraucht. Also dass Radium staubgefährlich ist, das war nach 14- oder 15-Jährigen aus New Jersey nicht klar. Und der Boss hatte gesagt, nee, da ist so wenig drin, das spielt überhaupt keine Rolle. Radium war teuer, modern und einfach so ein staatlich empfohlenes Nahrungsergänzungsmittel sogar. Also es gab Radiumkuren und Radiumlimonade, ein Radium-Musical am Broadway. Und wir sehen also im Comic, wie diese sehr, sehr jungen Frauen toll verdienen, ihre Freundinnenschaft feiern und halt mit Radium spielen. Die bemalen sich die Zähne und die Fingernägel, sie streichen Wände ihres Zimmers und sie werden auch Ghost Girls genannt, weil sie beim Ausgehen nachts grün und geheimnisvoll schimmern. Das ist alles super glamourös erstmal für die, weil die nicht in eine Werkstatt gehen, sondern an einen Ort, der auch ganz glamourös Studio genannt wird.
Ja, aber dann eben total gruselig ist. Wie erzählt der Comic das? Also was bekommt man zu sehen?
Wir kriegen erstmal die volle Pracht der 20er Jahre, also diese Flapper-Dresses, Perlenketten, die sich die Frauen plötzlich leisten können, Frisuren und Figuren gemalt wie im Jugendstil, aber so ganz schlicht, luftig, offen, ganz viel Weiß, viel freier Raum und auch die Gesichter zwar so ausdrucksstark und sehr gewitzt, aber oft nur simple Punkte als Augen. Und das alles, habe ich gedacht, halt mit so einem Buntstift-Fotofilter manipuliert, die Farben sind vor allem so lila, rosa und leuchtgrün. Und dann denke ich also, ja toll, was das Farbprogramm oder das Malprogramm da macht. Doch nach diesen superschnell gelesenen 120 Seiten gibt es ein langes Interview mit der Zeichnerin und mit der Autorin. Sie heißt Cyrielle, und sie sagt, ja, ich nahm halt 8 Buntstifte. Die ganze Farbpracht ist von Hand entstanden. Und ja, heraus kam halt ein super witziges, leichtes, super schönes Buch optisch.
Aber natürlich mit einem sehr morbiden Plot, denn diese Radium Girls, die wurden eben krank.
Ja, das Problem war nur, dass die nicht alle gleichzeitig krank wurden und dann Leute gesagt haben, oh, schnell, schlimm, wir müssen das schließen, sondern das waren so Zeitbomben. Also einige Frauen lebten, bis sie 50 oder 80 waren, wenige bekamen Kinder, egal aber, ob die dort ein paar Monate gearbeitet haben oder über Jahre. Oft fielen ihnen dann plötzlich Zähne aus, so Wunden im Mund eiterten jahrelang, denn Radium geht genau wie Calcium in die Knochen rein und verstrahlt dann von dort den ganzen Körper. Und dann kann es sein, dass es binnen Tagen aus dem Nichts zu riesigen tödlichen Geschwulsten kommt. Irgendwo am Körper. Jeder Knochen kann rissig werden, oft fault oder bricht der Unterkiefer durch die Haut. Körperteile müssen amputiert werden. Und die Firmen haben gesagt, ja, das ist aber nicht erwiesen, dass das vom Radium kommt. Es gibt gar keine Studien. Und diese Provinzärzte in New Jersey haben halt erstmal gesagt, ja, eine tote junge Frau, das war wohl Syphilis. Und auch als dann jedem klar war, was geschah, haben die Wirtschaft und die Kommunen erstmal gar nichts getan, weil es kein Gesetz gab und weil Radiumvergiftung eben nicht auf der Liste anerkannter Arbeitsunfälle stand.
Ja, was nicht sein soll, das ist dann eben auch nicht, ne? Darum heißt der Comic dann Radium Girls, ihr Kampf um Gerechtigkeit, weil die Frauen dann sich irgendwann gewehrt haben.
Ja, total. Also die mussten um alles kämpfen. Also erstmal mussten sie eine Diagnose kriegen, dann sind sie vor Gericht gezogen, die Presse hat es erstmal nicht interessiert, die Nachbarn haben gesagt, ja, aber es ist doch nichts bewiesen, ihr macht nur die Arbeitsplätze hier kaputt. Und ich musste auch oft an die Arbeitsschutzmaßnahmen bei Corona denken. Also wer kann sich abschirmen, wer nicht was sicher, das waren halt alles Arbeiterfrauen, die hatten keine große Lobby. Doch der Comic weist das gar nicht groß aus. Es geht sehr plastisch um die eine schlimme Ungerechtigkeit, als junge Frau zu verstehen, ich glaube, ich werde sterben, meine Freundinnen auch und wir sind allen egal, strukturell in der Gesellschaft. Und das also als ganz knappes, schnelles Buch, das anfängt wie so ein surrealer Traum und endet wie ein ganz böses Märchen, in dem niemand Erlösung findet. Hm. Und mir hilft da sehr, dass es dann eben hinten im Buch diesen längeren Text gibt, weil ich beim Comiclesen selbst oft dachte, hä, das kann doch nicht sein, Arbeiterinnen so hängen zu lassen.
Hm. Also da kommt natürlich schon auch der feministische Kampf der Autorin vielleicht auch mit rein, dass sie sich für diese Geschichte interessiert, denn in Bezug zu heute hat es ja auf jeden Fall, also Industrieskandale gibt es ja nun mal bis heute. Würdest du sagen, ist das an der Realität dran, diese Geschichte in diesem Comic?
Genau, also erstens mal, es ist super dezidiert feministisch, weil sie sagt, diese Frauen wurden schon mal vergessen und natürlich hat das was damit zu tun, dass sie Frauen sind und wir müssen kämpfen, dass die nicht wieder vergessen werden. Ich dachte aber so beim Blättern oder beim Lesen erstmal, ja, das ist wahrscheinlich sehr viel zugespitzt und künstlerische Freiheit. Also es gibt ein Bild, die sorglosen Frauen sitzen unten in ihrem lichtdurchfluteten Atelier und malen ohne Schutzkleidung und direkt drüber sieht man so Männer in weißen Kitteln mit Mundschutz vor qualmenden Bottichen. Da dachte ich schon so, ja, ein bisschen dick aufgetragen. Doch es gibt einen großen Sachbuch-Bestseller von 2017, der fast genauso heißt, The Radium Girls von Kate Moore. Und in diesem Buch wird dann auf 400 leider eher so staubtrockenen Seiten alles ganz detailliert erzählt. Hm. Und dieses Buch von Kate Moore gibt es nicht auf Deutsch. Ich habe mich da ein Wochenende lang durch Englisch voller Blabla und Stilblüten gequält. Aber es tat halt trotzdem so gut, weil ich erst durch diese Faktenflut, durch den Recherche-Tsunami aus dem Sachbuch beurteilen kann, wie genau und wie authentisch auch der lockere, der eher vag aussehende Comic sein will. Also wer nach dem Comic denkt, ja, das ist toll anzusehen, eine schaurige, wichtige Geschichte und schnell gelesen, aber echt wissen will, wer wann welchen Antrag gestellt hat und wie viel Macht Fabrikanten haben gegen Leute ohne Krankenversicherung, diese ganzen schmutzigen Details stehen dann halt im spröden Sachbuch The Radium Girls. Ich finde aber lieber erstmal den Comic feiern.
Das nehme ich jetzt als Empfehlung. Radium Girls, ihr Kampf um Gerechtigkeit, geschrieben und gezeichnet von C. Erschienen bei Carlsen, 136 Seiten, die kosten 20 € und die lohnen sich, sagt unser Rezensent Stefan Mesch. Vielen Dank.
Gerne.
Das Lesen der anderen.
Um Väter geht es in der neuen Ausgabe des Dummy-Magazins, genauer um die Rolle der Papas, denn die ist ja heute vielschichtiger als früher, zum Beispiel wegen der vielen Patchwork-Familien oder auch der schwulen Pflegefamilien. Aber auch das Bild eines Landesvaters kann heute nicht mehr so stehen bleiben wie vor 50 Jahren oder noch länger her, so wie sich ja auch der Begriff Vaterland verändert hat. Sprechen wir jetzt drüber mit Dummy-Herausgeber Oliver Gers. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Gers, Sie haben eine Story über den Landesvater des kleinen Herzogtums Liechtenstein im Heft und schreiben, der Mann ist aus der Zeit gefallen. Warum?
Naja, wir haben uns anlässlich des Vaterheftes mal so ältere Rollenmodelle angeschaut und nach Landesvatern Ausschau gehalten. Und da findet man unter anderem mitten in Europa dieses kleine Fürstentum, was ja sonst eigentlich eher in den Medien ist, wegen des Steuerparadieshaften. Und dann stellt sich raus, dass dieser Fürst wirklich ein Landesvater alter Schule ist. Was heißt, er weiß im Grunde genommen genau, was seine Untertanen und vor allen Dingen die Untertaninnen wollen oder zu wollen haben.
Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass Frauen nicht abtreiben dürfen.
Genau, also das Gesetz in Liechtenstein sieht vor, dass es darüber Abstimmungen gibt im Volk, das ist so ein bisschen wie in der Schweiz, aber der Clou an der Sache ist, dass der Fürst Hans Adam II. Hat ein Vetorecht. Und er macht immer wieder deutlich, auch vor den Abstimmungen, selbst wenn das Volk sich in dem Fall für eine Straflosigkeit von Abtreibung entscheiden sollte, dann wird er wohl geneigt sein, dagegen zu stimmen. Und damit ist eigentlich ein neues Gesetz obsolet. Und so geht das seit vielen Jahrzehnten und verunmöglicht eigentlich den Frauen in Liechtenstein, Abtreibung vorzunehmen, weswegen die dann halt in andere Länder fahren.
Und was bewegt diesen Fürsten zu dieser altertümlichen landesväterlichen Einstellung?
Also das Motto in Liechtenstein heißt für Gott, Fürst und Vaterland. Und das sagt ja eigentlich schon alles. An erster Stelle steht die katholische Kirche. Die ist da sehr stark und deswegen ist diese Überzeugung, dass Abtreibung im Grunde genommen verboten sein sollte, natürlich sehr kirchlich konnotiert. Und der Vertreter auf Erden oder der Vertreter in Liechtenstein ist Hand in Hand. Und insofern ist er im Grunde genommen nur ein Sachwalter des göttlichen Willens. Und wenn man die katholische Kirche kennt, dann weiß man ja, welche Einstellung die zur Abtreibung hat.
Jetzt waren Sie kurz nicht zu hören. Bitte diese technische Panne zu entschuldigen. In jedem Fall kommen Sie zu dem Schluss, denn Sie haben ja viele Väter- oder Vaterrollen untersucht in diesem Heft. Das ist dann wohl kein guter Vater, oder?
Naja, es war uns natürlich eine Lust, dieses Land mal in den Fokus zu rücken, weil im Grunde genommen ist es ja mittendrin, wir sind nicht weit weg von Liechtenstein, es ist direkt in der Schweiz. Und es ist doch erstaunlich, dass man sich über Polen beispielsweise oder über die Gesetze in Alabama in den USA, wenn es um Abtreibung geht, doch weidlich auslässt und die auch zu Recht kritisiert. Aber mitten in Europa gibt es im Grunde genommen dasselbe nochmal. Und darüber wird so gut wie gar nicht berichtet. Und insofern war das dann doch mal hohe Zeit, über dieses Fürstentum mit seiner eigentümlichen Gesetzgebung zu sprechen oder zu berichten.
Kann man so sehen. Sie haben außerdem eine Story über einen Samenbankbetreiber in London, der in den 40er Jahren über 600 Kinder gezeugt haben soll, weil er, ja warum eigentlich, weil er gar nicht genug Sperma von anderen Männern hatte, um die große Nachfrage zu befriedigen.
Ja, also man muss sich vorstellen, das war damals ein clandestines Gewerbe, diese Fruchtbarkeitsklinik in den 50er Jahren in London. Und es war eher so, durch Flüsterpropaganda sind die an ihre Samenspenden gekommen. Und da waren natürlich nicht allzu viele Spender da, aber dafür gab es eine rege Nachfrage. Und dann ist dieser Mann einfach auf die Idee gekommen, selber Hand anzulegen an sich und hat über die Jahre wohl mehrere hundert Kinder gezeugt. Und das Faszinierende ist eigentlich, dass sich diese Kinder, diese Nachkommen heute treffen und gegenseitig feststellen, dass sie doch alle sehr ähnlich sind, einen ähnlich makabren Humor haben wie ihr leiblicher Vater. Und also da gibt es in den Pubs Treffen dieser Kinder, wo sie ihren Übervater im wahrsten Sinne des Wortes dann eigentlich feiern.
Das ist witzig und erinnert vielleicht an Ramses II., wo damals konnte man noch nicht so gut Ähnlichkeiten da feststellen. Aber ja, spannende Geschichten, auch viele mehr zu den Vätern. Oliver Gers von der Zeitschrift Dummy erscheint alle 3 Monate, kostet 7 Euro. Und Väter auf jeden Fall ein spannendes Heft. Ich danke Ihnen für diese kurzen Einblicke.
Ja, nicht zu danken. Bitteschön.